Wir sind wieder der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel-Podcast. Diesmal mit Philipp Abrisch. Als Auslandskorrespondent bin ich früher ziemlich regelmäßig in Nordkorea gewesen, ein- oder zweimal im Jahr. Und das war immer sehr interessant, aber auch immer sehr anstrengend. Extrem frühes Aufstehen, manchmal weg mitten in der Nacht. Man wird immer begleitet, immer beobachtet, in der Hotellobby, auf der Straße. Und wie viele vermuten, wohl selbst im Hotelzimmer, wenn man sich abends die Zähne putzt. Dieses Gefühl, dass man wohl immer wieder beobachtet wird, das zieht einem manchmal wirklich den Hals zu. Und ich weiß noch, wie ich einmal aus Pyongyang zurückgeflogen bin nach Peking und bei der Landung so ein innerliches Seufzen, so eine richtige Entspannung empfunden habe. Endlich wieder frei. Aber naja, es war halt doch nur Peking, ein Land, das selbst brutal gegen andersdenkende Menschen vorgeht oder ethnische Minderheiten wie die Uiguren in Lager steckt. Ein Land, das weltweit wohl den krassesten Überwachungsapparat aufgebaut hat, um die Menschen lückenlos zu kontrollieren und gefügig zu machen. Und darüber wollen wir heute reden im Weltspiegel-Podcast mit meiner Kollegin Svea Eckert und bei mir sind Tamara Antoni und Daniel Sadra, die beiden sind unsere Fernsehkorrespondenten in China. Ihr habt gerade einen tollen Film gedreht für die ARD. China Überwachungsstaat oder Zukunftslabor heißt der. Ist ein Film, der mich als Zuschauer auch erschaudern lässt. Was hat euch am meisten bei dem Dreh fasziniert? Was hat euch verwundert? Oder was hat euch vielleicht auch am meisten geängstigt?
Ja, im Prinzip ging das los, als ich vor 2 Jahren hier in Peking ankam und meine Stelle als Korrespondent angetreten habe. Da habe ich quasi gemerkt, wie das Leben hier völlig digital durchdrungen ist und habe als erstes mal mein Portemonnaie ausgepackt und in die Schreibtischschublade gesteckt und seitdem liegt es da, denn weder Bargeld noch Kreditkarten brauche ich hier. Ich habe alles im Smartphone, ich bezahle mit dem Smartphone, ich kann sogar dem Bettler auf der Straße, der einen QR-Code auf einer Pappe hat, ein bisschen Geld überweisen über den QR-Code. Kein Bargeld und eine Powerbank habe ich mir dann besorgt, damit ich ja keinen leeren Akku habe. So diese schöne neue Welt hier, das ist beeindruckend vom ersten Tag an. Und es ist gleichsam aber auch, wenn man sich überlegt, was steckt doch alles im Smartphone drin an digitalen Überwachungstools, natürlich auch beängstigend. Und ansonsten, ja, wenn man hier so durch die Straßen läuft bei uns in Peking, 100 Meter die Straße runter, dann kann man einmal rechts, links, oben, unten zählen. Da hat man glatt 50 Überwachungskameras, an denen man vorbei gestiefelt ist. Und das ist die beängstigende Seite, wenn man sich klar macht, was bedeutet das, wenn man ständig und überall sichtbar ist.
Mich hat vor allem fasziniert, diese Offenheit, mit neuer Technik umzugehen. Also erstmal zu gucken, welchen Nutzen hat es und nicht in erster Linie gleich an die Risiken zu denken und dann eben auch die Offenheit, die gleich zu benutzen in den verschiedensten Bereichen, sei es halt für das Kind, damit es jetzt viel mehr online lernen kann, damit die Schulklassen quasi von einer Woche auf die nächste auf Online-Unterricht umgeschaltet werden oder in der Altenpflege, damit geschaut werden kann, wo wohnt jemand alleine, damit das Nachbarschaftskomitee öfter vorbeigehen kann. Da gibt es ja überall auch tatsächlich was Positives. Man kann ja überall auch einen positiven Nutzen sehen und erstmal diese Neugier von den Leuten und diese Offenheit, das fand ich schon faszinierend.
In China ist eine riesige digitale Industrie entstanden und zugleich gibt es überall diese Kameras. Das ist ein ungeheurer Aufwand, den der chinesische Staat da betreibt. Warum gibt es diese krasse Überwachung eigentlich? Wovor hat der Staat Angst?
Du sagst gerade, es gibt Überwachungskameras. Ich glaube, die Mehrheit der Leute hier würde das in einen anderen Zusammenhang stellen. Die würden sagen, es gibt hier Sicherheitskameras. Und die Mehrheit der Leute hier unterstützt ja auch das Regime hier und die sehen einen Nutzen von diesen, wie wir sagen, Überwachungskameras, wie Sie wahrscheinlich sagen würden, Sicherheitskameras. Und die Regierung profitiert davon, indem sie sagen kann, wir haben einen absolut sicheren Staat. Ganz oft werde ich gefragt, ja, hast du Angst, in Deutschland abends auf der Straße zu gehen und wie fühlst du dich jetzt hier? Und ja, es stimmt, wenn ich in Peking abends auf der Straße unterwegs bin, kommt nicht mal der kleinste Gedanke auf, dass ich jetzt überfallen werden könnte, weil hier eben überall Kameras sind und darum muss ich mir diesen Gedanken nicht machen. Und für Chinesen ist es total merkwürdig, dass in so einem entwickelten Land wie Deutschland man Angst haben muss, abends durch die Stadt zu gehen. Der Aufwand wird auch betrieben, um Unterstützung von der Bevölkerung zu bekommen. Insofern hat es in zweierlei Hinsicht einen totalen Nutzen für die Regierung, diesen ganzen Aufwand zu treiben. Sie bekommen einmal mehr Zustimmungswerte und zum anderen können sie diejenigen, die die Regierung nicht toll finden, deren Aktionen schon im Keim ersticken.
Wie muss man sich diese Überwachung mit Kameras im öffentlichen Raum eigentlich vorstellen? Ihr wart für euren Dreh ja auch in so etwas wie dem Gehirn dieses Apparates. Wie war das für euch?
Also ich war erstmal erstaunt, dass sie uns überhaupt reingelassen haben, weil ja schon auch hier klar ist, dass die westliche Perspektive auf die vielen Kameras eine andere ist. Aber in erster Linie muss man sich schon so vorstellen, dass die Regierung, die Bezirksregierung dort in Shanghai stolz ist auf ihr Projekt und darum uns zeigen wollte, was können sie alles mit diesen vielen Kameras, mit dieser vernetzten Verwaltung alles leisten. Und ja, insofern für mich war es natürlich faszinierend, da zu stehen vor diesen riesen Bildschirmen und zu sehen, wie leicht man überall Einblick haben kann, wie eben bis auf die einzelne Person runtergebrochen verfolgt werden kann, wer tut was, wer wohnt wo, wo gibt es angeblich eine Gefahr, eben wird der Müll richtig getrennt, weil es jetzt eine neue Richtlinie gibt, den Müll zu trennen, dass sowas wirklich alles von ganz oben verfolgt werden kann und dann halt auch durchgesetzt werden kann, weil es eben diese direkte Verbindung gibt zu Leuten vor Ort auf der Straße durch die ganze Parteistruktur und letztlich dann eben durch das Nachbarschaftskomitee vor Ort.
Hier kommt mal ein Ausschnitt aus eurem Film. Wir hören mal rein.
Eine Überwachungszentrale in Shanghai. Jeder Bürger ist hier erfasst. Hunderte Millionen Kameras überall in China. Wir haben Algorithmen, die automatisch Situationen erfassen. Wenn jemand zum Beispiel keine Maske trägt, erkennen wir dieses Fehlverhalten sofort. Die Virusverbreitung stoppen, Mülltrennung durchsetzen, alles wird beobachtet und digital überwacht. Shanghai mit seinen 24 Millionen Einwohnern. Hier hat jeder Stadtbezirk ein Datenzentrum, in dem alle Informationen zusammenlaufen. Die Behörde nennen es das Gehirn. Nur selten wird ausländischen Medien Zutritt gewährt. Hier haben die Mitarbeiter Zugriff auf 290.000 Kameras. Teilweise können sie sie auch direkt steuern. Dieser Bildschirm zeigt gerade alle Baustellen. Die roten Punkte warnen vor Unregelmäßigkeiten. Die künstliche Intelligenz hat hier erkannt, dass ein Bauarbeiter keinen Helm trägt.
Ja, eindrücklich. Ein Ausschnitt aus dem Film China, Überwachungsstaat oder Zukunftslabor. Ich spreche mit Tamara Antoni und Daniel Satra, unsere Korrespondenten in China. Tamara, Daniel, was gilt eigentlich in China schon als Vergehen, das sozusagen überwachungswürdig wäre?
Also das Besondere ist, dass schon überwacht wird, bevor es ein Vergehen gibt. Es soll einfach alles überwacht werden. Die Zielvorgabe ist, den öffentlichen Raum 100% zu überwachen und dazu gehören auch die Wohnanlagen. Insofern wird eben auch überwacht, ob jemand den Müll trennt oder ob auf einer Baustelle jemand Helm trägt oder nicht. Aber eben, es wird halt nicht gewartet, das ist auch die ganze Logik dahinter ist, es soll nicht gewartet werden, bis ein Vergehen passiert, sondern schon vorher alles überwacht werden und damit auch sicherzustellen letztendlich, dass sich niemand traut, überhaupt so ein Vergehen zu begehen.
Es sind ja nicht nur die kleinen Alltagsverfehlungen, sondern es werden auch ganz systematisch, ihr habt das ja schon erwähnt, Gruppen beobachtet und kontrolliert, die dem Staat aus welchen Gründen auch immer ungeheuer sind. Also die Uiguren in Xinjiang zum Beispiel oder die Menschen, die der Hongkonger Demokratiebewegung angehören, richtig?
Genau. In Xinjiang kann man eben sehen, dass diese Technik so eingesetzt wird, dass sie eine ganze Region quasi zum Gefängnis umfunktioniert. Dadurch, dass jeder überwacht wird, dadurch, dass jeder Hauseingang eine Kamera hat, die erfasst, also man muss sich einchecken an jedem Wohnungskomplexeingang und diese Apparatur, die da ist, ist direkt mit der Polizei verbunden. Das heißt, es ist wirklich bis aufs Kleinste nachvollziehbar, wer wo ist. Und damit kann eben die schlimmste Unterdrückung betrieben werden und wird halt auch betrieben hier.
Was passiert eigentlich mit den Menschen, die sich in den Augen der chinesischen Staatsführung daneben benehmen? Was müssen die fürchten?
Ich glaube, dass es sozusagen je nach Region total verschieden, wenn wir dieses krasse Beispiel Xinjiang nehmen oder die autonome Region Tibet nehmen, dann müssen die Menschen schon bei sehr wenig, was sie tun, da kann es schon mal sein, dass in Xinjiang der Mensch einfach nur umgezogen ist, eine neue Meldeadresse eingetragen hat oder sein Handy länger nicht benutzt hat oder, so geht aus internen Listen hervor, auch irgendwie eine deutlicheren Stromverbrauch hat. Das sind alles schon Merkmale für die Polizei vor Ort zu sagen, Achtung, der fällt bei uns ins Raster, den müssen wir mindestens überprüfen, wahrscheinlich müssen wir ihn sogar festnehmen. So. Und was passiert dann in Xinjiang? Wissenschaftler haben viele, viele öffentlich zugängliche Internetdokumente durchleuchtet in den vergangenen Jahren und wir haben gesehen, dass viele von diesen Menschen dann in ein Lagersystem verschwunden sind, was als Umerziehungslager, glaube ich, am besten beschrieben werden kann. Die sind da für Monate verschwunden und müssen lernen, sich unterzuordnen, müssen sozusagen die Ideale der kommunistischen Partei lobpreisen, die chinesische Nationalhymne singen und sich von ihrer eigenen muslimischen Kultur mehr oder weniger lossagen. Das ist das, was wir in Xinjiang beobachten. Was passiert aber in ganz China? In ganz China, glaube ich, passiert, dass die jeweiligen örtlichen Behörden, Kameraüberwachung, Gesichtserkennung, aber auch das Einchecken mit der Corona-App, die es hier seit dem vergangenen Jahr in jeder Provinz, in jeder Stadt gibt, dass sie das nutzen, um zu gucken, wo ist was los, um zu gucken, gibt es Menschenansammlungen, gibt es irgendeine Form von Unruhe, gibt es irgendetwas Ungewöhnliches und das auch immer sofort und in Echtzeit sehen und erkennen zu können und darauf reagieren zu können, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Anteil dieser Idee, so eine flächendeckende Überwachung zu haben.
Ihr lebt ja in Peking. Ich frage mich, was macht das eigentlich mit euch, wenn ihr wisst, auch in euren Alltagsgeschäften, ihr seid sozusagen vom ersten Schritt vor die Haustür umgeben von Kameras und werdet beobachtet?
Ich habe vor allem, also mich hat geprägt eine Erfahrung, als ich mal jemanden interviewen wollte, der hier als christlicher Pastor arbeitet und der unter Hausarrest steht und darum eigentlich keine Interviews geben darf. Da war ich plötzlich in einer Situation, wo ich wusste, ich tue ganz konkret was, was ich nicht soll. Und dadurch, dass wir aber vorher mit dem in Kontakt waren, war halt auch wahrscheinlich, dass sie nachverfolgen werden, ob ich jetzt mich daran halte, mich nicht mit ihm zu treffen oder ob ich es trotzdem versuche. Und dann so eine Straße entlang zu gehen Richtung dem Haus von dem Pastor, da fühlte sich das dann halt plötzlich an, als ja, würde halt jetzt wirklich jede Kamera, die ich hier sehe, nachchecken, ob ich hier lang gehe oder nicht. Also da fühlte ich mich halt ganz anders beobachtet und damit halt auch unter einem ganz anderen Druck oder Stress. Da konnte ich mir erst so ein ganz, ganz bisschen vorstellen, wie es Leuten geht, die halt nicht hier dieses autoritäre Regime unterstützen und unter welchem Stress die ständig stehen, weil es diese enorme Überwachung gibt.
Man überlegt sich so sehr genau, wie sind die Zugänge zu Leuten, wie kann man sie erreichen, ohne dass dann praktisch schon die Polizei vor Ort steht, damit überhaupt das Interview zustande kommen kann. Manchmal macht man dann sowas, dass man sich an einer Straßenkreuzung verabredet und dann kommt jemand zu einem ins Auto und dann führt man das Interview eben während der Fahrt durch die Stadt. Also insofern, ja, das beschäftigt uns hier als Journalistinnen, als Journalisten in China im Prinzip fast bei jedem Dreh. Diese Fragen muss man sich immer stellen. Aber ich habe noch eine ganz andere kleine Geschichte, die ich euch erzählen will zum Thema Überwachung und Überwachungskameras und was macht das mit dem Alltag hier. Meine Tochter ist 6 und die läuft hier draußen vor dem Haus immer rum und spielt mit den anderen Kindern. Und die sind hier auch in den Büschen unterwegs und auch in den eigentlich schön gepflegten Rosen und anderen Blumenbeeten, was sie wissen, dass sie nicht dürfen, aber bauen sich da ihre kleinen Höhlen. Und irgendwann verriet mir meine Tochter, Papa, du, aber das ist nicht schlimm, weil diese Höhle hier, unser Geheimversteck, das können die hier nicht sehen. Guck mal, hier guckt gar keine Überwachungskamera hin. Und dann habe ich mich umgeguckt und stimmt, die hatten einen toten Winkel auf dem Gelände erwischt. Aber es ist so allumfassend, was ich damit sagen will, es ist so überall im Bewusstsein, dass selbst 6-jährige Kinder schon über Überwachungskameras Bescheid wissen. Und ich dachte, ey, da haben wir doch noch gar nicht drüber gesprochen, das haben wir doch gar nicht irgendwie, das haben wir doch gar nicht meiner Tochter erklärt. Warum hat die das schon voll auf der Pfanne, dass hier eigentlich jeder Winkel ausgeleuchtet wird? Interessant.
Ihr habt für euren Film einen Künstler getroffen. Wir hören da mal rein.
Ist es überhaupt noch möglich, außer Sichtweite von Kameras eine Straße entlang zu gehen? In Peking macht der Künstler Deng Yufeng den Versuch. 6 Monate studierte er die 98 Überwachungskameras in einer Straße. Ich habe jede Kamera fotografiert, das Modell recherchiert und die technischen Daten herausgesucht. Vor allem die Brennweite und den Blickwinkel. Am Ende filmte er, wie eine Gruppe Freiwilliger den ausgearbeiteten Weg im Schatten der Kameras entlang ging. Jede Bewegung war einstudiert. Über 2 Stunden brauchten sie für etwa 1 Kilometer. Nur so war es zu schaffen. Doch die Videos seiner Kunstaktion haben die Behörden zensiert. Sie sind nur noch außerhalb Festlandchinas abrufbar.
Daniel, Tamara, Teil dieses chinesischen Kontrollapparates ist ja auch so ein Punktesystem, mit dem jeder Bürger bewertet wird. Das ist so ein bisschen vereinfacht gesagt, wie so eine Produktbewertung im Online-Shop vielleicht, ne?
Ja, das Sozialkreditsystem oder vielleicht besser Sozialbewertungssystem, darüber wurde viel geschrieben, viel berichtet in den vergangenen Jahren. Es gab immer die Idee, dass man so was entwickelt, dass man ganz viele Daten zu jeder Person erfasst, ja. Zahlt die pünktlich Steuern? Ist die verheiratet? Hat den Führerschein? Gibt es Verkehrsverstöße? Aber gibt es auch sozusagen positive Sachen wie, sind die Leute ehrenamtlich engagiert? Sind die Blutspender Freiwillige und so weiter und so fort? Und all das wird sozusagen in eine digitale Akte gefasst. So, das ist der ursprüngliche Angang, der allerdings mitnichten landesweit, also in ganz China, weiterverfolgt wird, sondern es gibt ganz viele Modellprojekte, Städte, Regionen, die das für sich irgendwie lösen und eigene Modelle entwickelt haben. Tamara hat eine Familie in Hangzhou getroffen, die dieses Punktesystem in Hangzhou, in dieser Stadt an der chinesischen Ostküste haben. Aber ich glaube, Tamara, die hatten sich dafür noch gar nicht so richtig interessiert, dass es das gibt. Und die wussten auch, glaube ich, nicht, wie viele Punkte die überhaupt haben. Also, oder?
Absolut, ja. Also das ist eben auch ganz anders, als man sich das wahrscheinlich in Deutschland vorstellt. Die meisten Chinesinnen und Chinesen haben mit diesem Punktesystem noch gar keine Berührung gehabt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass es nur in sehr wenigen Städten überhaupt solche Pilotprojekte gibt. Also in einigen Großstädten, ungefähr 40, wurden unterschiedliche Systeme aufgebaut und selbst eben in solchen Städten, wo es so ein Pilotprojekt gibt, wie zum Beispiel in Hangzhou, da sind dann auch nur irgendwie jeder Vierte hat das überhaupt mal geöffnet und sich dort registriert.
Aber vielleicht das noch hinzugefügt, es gibt auch im dörflichen Raum Experimente. Da hatte ich mal eine Chance, in einem Dorf in Zhejiang, in derselben Provinz wie die Stadt Hangzhou ist, zu drehen. Und da hatte sich die örtliche Parteistelle überlegt, wir führen auch so ein Punktesystem ein. Das war ein Sternesystem. Und da kriegen Leute, die im Sinne der Partei handeln, also das war moralisch anständig sind und auch ihren Vorgarten sauber halten. Ja, also haben die eine gut betonierte Auffahrt oder ist das da alles irgendwie verstaubt und rumpelig. Wer da irgendwie einen sauberen Vorgarten hat, ich denke da so an manchen deutschen Schrebergartenverein, der kriegt nochmal einen extra Punkt obendrauf. Und am Ende, wer alles richtig macht, aus Sicht der örtlichen Partei, hat 5 kleine rote Sterne auf so einer Plakette am Haus. Und die hatten dann aber tatsächlich auch da richtig Vorteile von. Die konnten dann in einer sogenannten Moralbank, konnten die sich Geld leihen. Die Familie, die ich da kennengelernt habe, die hatten so eine kleine Spedition und haben sich dann gebrauchten LKW gekauft und konnten, glaube ich, die umgerechnet 10.000 Euro Kredit, die sie dafür brauchten, bei dieser Moralbank zu einem niedrigen Zins kriegen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Projekte. Jeder experimentiert da so vor sich hin und versucht mit solchen Maßnahmen auch die Bevölkerung so ein bisschen zu erziehen, ne? Das steckt da auch hinter. Also das ist so dieser erzieherische Anspruch der kommunistischen Partei auf dem Dorf, der war durchaus spürbar. Nur eben, es gibt es nicht flächendeckend in ganz China ein und dasselbe Punktesystem. Nicht jeder hat eine digital geführte Akte. Nichts ist so stark zentralisiert, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt aus der Berichterstattung der vergangenen Jahre.
Wir holen mal Svea Eckert dazu, die Co-Autorin von Tamara und Daniels Film. Svea beschäftigt sich seit Jahren mit neuen Technologien, auch mit den dunklen Seiten von sozialen Netzwerken, auch damit, wie große Internetkonzerne mit unseren Daten Geschäfte machen. Hi Svea.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Svea, ich bin letztens im Treppenhaus unterwegs gewesen und habe gescherzt, habe gesagt, seitdem ich im 4. Stock wohne, tun mir die Knie weh. Ein paar Tage später hatte ich Werbung für Trepplifter auf dem Telefon. Die amerikanischen Internetkonzerne sind schon auch ganz gut, was das Erfassen meines Alltags anbetrifft, richtig?
Hört Facebook mich ab? Das ist eine der liebsten Fragen, die kriege ich hier regelmäßig gestellt. Und ich muss sagen, dass ich selbst auch manchmal diesen Eindruck habe. Wir wissen aber, dass die großen Internetkonzerne uns nicht abhören in dem klassischen Sinne. Also, dass du denkst, ja, die haben das Mikro offen und saugen meine Sprache und meine Stimme ab, sondern dass die ganz viel wissen über Metadaten. Und das sehen wir eben nicht nur bei den großen amerikanischen Technologiekonzernen wie Facebook, Google und Co., sondern genau das Gleiche machen auch chinesische Internetkonzerne. Wir haben uns jetzt für die Doku ganz speziell TikTok angeguckt. Philipp, kennst du TikTok?
Ja, ich kenne TikTok, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich da anzumelden. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht doch ein bisschen zu alt dafür bin.
Mach es nicht, du wirst dem hoffnungslos verfallen. Ich bin durch diese Doku ein bisschen TikTok-süchtig geworden. Ja, ich glaube, das darf ich hier gar nicht sagen. Aber nein, es war tatsächlich so, wir haben uns relativ früh im Rahmen der Recherche entschieden, lass uns TikTok anschauen. In China heißt es Douyin. Also es ist eine ähnliche App, nicht ganz gleich, hat aber die gleiche Mutterfirma, nämlich ByteDance, ist eins der ja erfolgreichsten Startups inzwischen weltweit. Die sind wirklich höchst bewertet. Und TikTok ist so ein Beispiel, wo man wirklich sieht, wie chinesische Technologie auch nach Deutschland schwappt und dass es keineswegs so ist, dass man sagen kann, na gut, die Chinesen, die haben da ihr eigenes Netzwerk, Alibaba und so, kennt ja niemand. Nein, also TikTok ist ja hier in Deutschland extrem beliebt. Und was wir jetzt in der Doku zeigen und zeigen konnten, ist, dass die natürlich genauso Datenkraken sind wie Facebook und Google und Co.
Wir haben im Rahmen von Digitalisierung ja immer wieder auch, gerade wenn es um China geht, ist das Thema Überwachung, Kontrolle. Was würdest du denn sagen? Die Daten, wo sind die besser aufgehoben? Auf einem amerikanischen Server oder auf einem chinesischen?
Was halt bei China immer das Problem ist, ist, dass wir in China keine Demokratie in unserem westlichen Sinne im Hintergrund haben. Und das heißt, dass auch wenn die Ansage kommt vom chinesischen Staat, rückt die Daten raus oder wir brauchen die und die Daten, dass die chinesischen Konzerne dem auch nachgeben müssen. Das ist jetzt bei TikTok, die Situation ist nicht ganz so einfach, also dass man einfach so sagen kann, ja, das ist ein chinesischer Konzern, ja, zack, die müssen die Daten rausrücken. TikTok tut schon sehr viel dafür, dass es nicht ganz so einfach ist, ne? Also die haben zwar ihren Mutterkonzern ByteDance in China, die haben aber die Server in Singapur beziehungsweise auch in Deutschland. Und trotzdem bleibt natürlich das immer im Hintergrund, dass eben der chinesische Staat da eben sehr stark auch bei diesen Tech-Konzernen mitmischt. Und das ist, glaube ich, also das ist immer das Problem, auch bei den anderen großen chinesischen Technologiekonzernen, dass wir da nicht so eine große Staatsferne haben, wie zum Beispiel in Deutschland, Europa und auch in den USA. Wobei auch in den USA es eben diesen Fall gibt, mit einer richterlichen Anordnung kommen auch in den USA die Sicherheitsbehörden an Daten von Facebook und Co.
Und muss ich als User von TikTok mir darüber eigentlich Sorgen machen? Also was könnte das bedeuten für mich konkret?
Also ich glaube, wenn ich eine ganz normale Userin bin oder User, muss ich mir ehrlich gesagt deswegen keine Sorgen machen. Es ist, denke ich, ist es einfach eine Ansichtssache. Will ich meine Daten preisgeben? Ganz egal, ob es jetzt ein amerikanischer Technologiekonzern ist oder ein chinesischer. Aber ich muss jetzt keine Sorgen haben, dass ich irgendwie nicht mehr nach China einreisen kann oder so. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Punkt und das konnten wir während der Recherche haben wir das auch gelernt. Was will China eigentlich damit, ne, mit solchen Produkten wie zum Beispiel TikTok? Es geht natürlich darum, also Technologie-Export, ja, ist auch ein Export von Ideologie, ja, also ein Export von Mindset. Also mal als Beispiel, wenn man auf TikTok sucht nach dem Massaker auf dem Tiananmen Square zum Beispiel, das ist ja etwas, was in China zensiert wird, was es in China gar nicht gibt, dann kann man schon Videos dazu finden, die haben aber ganz wenige Likes und sind im Prinzip, werden also vermutlich offenbar nicht automatisiert angezeigt, sodass die einfach, ja, die werden einfach nicht gepusht. Und ähnliche Vorwürfe gab es auch bei LGBTQ-Content, also Inhalte, die sich mit Bisexualität, Schwule oder Transgender beschäftigen, dass die eben unterdrückt werden. Ich verschwinde da halt in eine Bubble und bekomme halt wirklich nur immer das angezeigt, was mir immer besser und besser gefällt. Und das ist natürlich so, das ist einfach überhaupt kein Netzwerk, wo ich mich irgendwie informieren kann, sondern das ist ein Netzwerk, das kann ich so nutzen, wie ich vielleicht eine Sitcom nutze oder eine Comedy.
Die Deutschen, die sind ja grundsätzlich eher skeptisch bei digitalen Angeboten. Ich habe so den Eindruck, es gibt so eine eigentümliche Zurückhaltung. Die Deutschen, die finden vielleicht ein gutes Buch oder schönes Briefpapier immer noch sehr wichtig. Und das ist ja auch sehr schön. Wie ist denn deine Beobachtung? Ist das wirklich so? Und warum sind wir eigentlich so?
Also ich denke, dass Technik nicht was ist, worüber wir entscheiden können im Sinne von, nee, ich will das nicht in meinem Leben haben. Ja, sondern ich glaube, Technik wird sich einfach entwickeln und Technik wird einfach kommen. Und wir können aber darüber entscheiden, wie wird es kommen? Wie kommt es in mein Leben? Wie transparent ist es? Und wie viele Daten muss ich dafür von mir preisgeben? Unter welchen Umständen? Also ich denke, Technologie ist einfach ein Prozess, der überrollt uns als Gesellschaft förmlich. Aber wir können den aktiv mitgestalten. Und so gab es zum Beispiel jetzt auch, um nochmal auf die Doku auch zurückzukommen, wir haben einen spannenden Fall untersucht, weil es ging so ein bisschen darum zu zeigen, okay, was gibt's denn an Technik aus China hier in Deutschland? Und dann ist uns klar, was gibt's? Handys, ne? Also das ist ja so eines der großen chinesischen Produkte, die hier rüberkommen. Und wir haben uns dann getroffen. Das war auch sehr, sehr nett, dass das ging mit der Firma Xiaomi. Die sind der drittgrößte Handyhersteller weltweit, exportieren eben auch nach Deutschland. Und Xiaomi-Handys, vielleicht einige Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch welche. Und bei diesen Xiaomi-Handys, da gab es eine Sicherheitslücke im Browser, das war 2020. Das heißt, beim Surfen im Internet hat das Handy alle Daten, auf welcher Webseite ich bin, meinen höchstpersönlichen Bereich. Ne? Wenn man sich im Internet surft, kann man sich ja vielleicht vorstellen. Man guckt vielleicht auch mal nach Medikamenten oder nach irgendwelchen Krankheiten guckt irgendeiner Person hinterher, der man vielleicht nicht hinterher gucken soll, macht also vielleicht viele Dinge, die einfach gar niemand anderen was angehen. Und diese Daten wurden an den Xiaomi-Server übertragen. Und das wurde rausgefunden 2020. Und nach diesem Aufschrei, den es dann auch gab in den Medien, hat Xiaomi diese Lücke auch sofort behoben. Das können wir in der Doku, weisen wir das im Prinzip nochmal nach und zeigen das auch nochmal mit IT-Sicherheitsforschern. Und das meine ich damit, ne? Also den Prozess gestalten, ja, dass wir Handys haben wollen und dass wir im Internet surfen wollen, ist ja wohl klar, aber dass meine gesamten Daten an ein drittes Unternehmen übertragen werden, das ist natürlich überhaupt nicht klar und das muss auch überhaupt nicht sein.
eine datenfreundliche Digitalisierung. Svea Eckert, vielen Dank, das war sehr spannend und ich danke auch euch, Tamara und Daniel, ich fand es ausgesprochen interessant. Wer mehr wissen will, auch mehr sehen will, Tamaras, Daniels und Sveas Film läuft jetzt am Montag im 1., heißt China, Überwachungsstaat oder Zukunftslabor, Montagabend, 22.50 Uhr, unbedingt ansehen. Und Sveas Podcast möchte ich euch auch empfehlen, She Likes Tech, überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 28. Mai. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden, ihr könnt uns auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Oder ganz einfach in der ARD Audiothek. Wir danken euch fürs Zuhören. Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.